Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie reden wir über den Terror und den Krieg in Nahost? Wie reden wir überhaupt über die Situation der Menschen in Israel und in Gaza und in den besetzten Gebieten? Rhetorisch werden ja in der letzten Zeit da immer größere Waffen gezückt, habe ich den Eindruck. Israel wird des Völkermords beschuldigt und als Apartheidsstaat. Dieser Apartheidsbegriff, der sei zu einem populistischen Kampfbegriff geworden, schreibt Kai Ambos. Kai Ambos ist Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht in Göttingen, seit 2017 auch Richter am Kosovo-Sondertribunal, also einer der Fachleute. Guten Tag, Herr Ambos.
Guten Tag, Herr Rabhansen.
Ja, juristisch gesehen, bedeutet der Begriff Apartheid denn tatsächlich, dass ein Land in Anführungsstrichen so schlimm ist wie Südafrika zu finstersten Zeiten?
Naja, juristisch ist der Begriff angelehnt an das historische Vorbild Südafrika. Die Apartheid-Konvention von 1973 wurde auf dieser Grundlage gemacht, aber später hat sich der Begriff emanzipiert. Der ist auch in anderen Instrumenten, zum Beispiel dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Und insofern gibt es auch Apartheid nach Südafrika. Und da ist der Begriff eben juristisch definiert, hat bestimmte Elemente.
Und was sind das für Elemente?
Im Wesentlichen drei Elemente. Zum einen muss es unmenschliche Handlungen geben, zum Beispiel Freiheitsberaubung, Eigentumszerstörung. Man denkt zum Beispiel in den besetzten Gebieten an die berühmten Zerstörung von Häusern, vielleicht auch Folter von Personen. Das ist das erste Element. Dann brauchen wir ein institutionalisiertes Regime der Unterdrückung einer rassischen Gruppe über eine andere. Das ist also ein sehr anspruchsvolles, auch sehr normatives, also wertendes Element, wo zum Beispiel gerade das Merkmal der rassischen Gruppe sehr umstritten ist, weil man dann argumentieren müsste, die jüdischen Israelis sind eine rassische Gruppe und die lokale palästinensische Bevölkerung eine andere und es geht um diese Beherrschung. Viele sagen dann eben, es geht aber nicht um rassische Beherrschung, sondern es geht einfach nur um Land. Wer hat dieses Land? Und das dritte Element ist ein subjektives Element. Derjenige, der jetzt den anderen beherrscht, in dem Fall im Rahmen der Staatenverantwortlichkeit etwa Israel als Besatzungsmacht, muss auch mit der Absicht handeln, diesen Zustand der Beherrschung durch dieses institutionalisierte Regime zu erhalten.
Und spätestens da wird es ja für einen Juristen ziemlich knifflig, weil man dafür schon fast Gedanken lesen muss. Bevor wir da auf Ihre Beurteilung kommen, Sie haben es schon gesagt, 1973 erstmals festgeschrieben. Sie schreiben aber auch, es gibt auch zum Beispiel am Internationalen Strafgerichtshof praktisch keine Gerichtspraxis. Woran liegt das? Ist es doch irgendwie zu unscharf, das Instrument?
Genau, also der Begriff, die tatbestandliche Definition, das ist ja für Juristen, gerade für Strafjuristen immer sehr wichtig. Wir haben ja auch so Voraussetzungen, Bestimmtheitsgebot, Straftatbestände müssen bestimmt formuliert sein, dass der Bürger, die Bürgerin auch weiß, ob etwas strafbar ist. Und das ist ja oft ein Problem, auch bei der Apartheid. Das hat uns auch ein Problem gemacht, als wir damals das Völkerstrafgesetzbuch im Jahre 2002 eingeführt haben in Umsetzung des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Und da haben die Strafrechtler in der Gruppe, zu der ich auch gehört habe, sehr viel Bauchschmerzen gehabt. Und deswegen haben wir gar nicht den Tatbestand an sich eingeführt, sondern so eine Strafschärfungsvorschrift nur. Wir konnten politisch es nicht völlig ignorieren, weil gerade Deutschland natürlich bei der Apartheid das umsetzen muss. Aber es ist durchaus ein Problem für Strafrechtler. Das macht es nicht so gut operationalisierbar für Praktiker. Ja, die Praktiker, die es dann anwenden müssen, scheuen sich, das dann anzuwenden. Und das erklärt, dass wir praktisch keine Praxis haben. Wir haben jetzt gerade Fälle in Südafrika gehabt, nach Jahren des Endes der Apartheid erst.
Ist das auch einer der Gründe dafür, warum jetzt nicht nur Juristen Schwierigkeiten damit haben, sondern warum diese Konvention damals auch von vergleichsweise wenig Ländern unterzeichnet worden ist im Vergleich zu anderen Konventionen?
Das ist auch eine schwierige Frage. Es wurde immer sehr unterstützt, dieser Kampf gegen die Apartheid von den ehemaligen Warschauer Paktstaaten. Ein bisschen war das auch ein Stellvertreterkrieg im Ost-West-Konflikt, also die Sowjetunion damals plus ihre Verbündeten und dann eben auch bestimmte Staaten in der damals noch sogenannten Dritten Welt haben diesen Kampf sehr unterstützt. Das zeigt sich ja bis heute. Zum Beispiel der African National Congress war mit der PLO verbündet und das erklärt ja auch gewisse Verhaltensweisen heute. Die westlichen Staaten hingegen, auch Deutschland, haben die Apartheid-Konvention nie unterstützt. Und da gab es natürlich auch eine gewisse Komplizenschaft, aber interessanterweise hat Südafrika auch bis heute die Apartheid-Konvention nicht ratifiziert und ich konnte selbst mit südafrikanischen Kollegen den Grund nicht rausfinden. Das ist sehr erstaunlich.
Wie erklären Sie sich, dass vor allem in der politischen Debatte der Apartheidsbegriff ein derartiges Revival hat?
Also der Begriff, der war eigentlich immer da, also in den Kreisen der Palästinenser. Und das ist vielleicht die gesamte Strategie der Palästinenser, dieses Problem jetzt juristisch anzugehen. Da ist die Apartheid ja nur ein Konzept, ein juristisches Konzept. Das andere ist, dass man versucht, in internationalen Organisationen Anerkennung zu finden. Jetzt zum Beispiel nochmal über den Sicherheitsrat der UN versucht, als Staat aufgenommen zu werden in die UNO. Sie haben schon den Genozid genannt, wo wir ja auch Verfahren haben. Also im Grunde ist das eine breite Palette von juristischen Strategien. Und da ist die Apartheid eben ein Instrument und findet eben Widerhall, auch im Rahmen der UN, bei den Sonderberichterstattern für die besetzten Gebiete. Und das erklärt dann eben die Bedeutung und natürlich auch diese Symbolik dieses Begriffs, der ja extreme Emotionen hervorruft, auch bei demjenigen, der dann so stigmatisiert wird, also jetzt Israel, die israelische Regierung, weil eben, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, immer diese Parallele mit Südafrika gezogen wird und jeder dann an diese Unterdrückung der Schwarzen durch die weiße Minderheitsregierung denkt.
Und weil noch etwas mitschwingt, nämlich das Verhältnis, das ja sehr schief ist zur Hamas, einfach weil es juristisch schon ein sehr unterschiedliches Verhältnis ist. Das eine ist ein Rechtsstaat mit einer anerkannten Regierung, das andere eine Terrororganisation. Wäre es denn juristisch überhaupt möglich, quasi zurückzuklagen und einer Organisation wie der Hamas versucht, einen Völkermord und dergleichen vorzuwerfen?
Also nicht vor dem internationalen Gerichtshof, also nicht im Völkerrecht, weil im Völkerrecht die Subjekte die Staaten sind und deswegen ist ja die Hamas sozusagen als Elefant im Raum auch bei den zahlreichen Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof nicht präsent. Also das ist sozusagen der nicht vorhandene Dritte, an den aber jeder denkt, weil natürlich die Hamas ein wichtiger nichtstaatlicher Akteur ist, der Hauptakteur eigentlich derzeit. Aber im Strafrecht schon, also die Ermittlungen vor dem Internationalen Strafgerichtshof, den man ja unterscheiden muss, richten sich auch gegen die Hamas. Also es ist durchaus erwartbar, dass, wenn Haftbefehle kommen, die auch die Hamas betreffen werden.
Herr Amboss, jetzt danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns diese Begriffe so auseinandergedröselt haben. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, zu welcher Conclusio am Ende Sie in Ihrem Buch kommen. Ein bisschen haben Sie vorhin schon angedeutet. Zu welcher Bewertung kommen Sie denn?
Also im Kern ist das eine Problem, natürlich können wir den Konflikt als primär einen rassischen oder rassistischen beurteilen. Da kommen wir auch in das Problem, was überhaupt eine Rasse ist. Das hatten wir auch diskutiert im Rahmen unserer Verfassungsdiskussion zu Artikel 3 Grundgesetz. Ich sage, dass es nicht notwendig ist, dass es primär ein rassischer Konflikt ist. Es kann auch andere Motive geben, zum Beispiel ganz einfach das Motiv, ich möchte mein Staatsgebiet ausdehnen, indem ich einfach palästinensisches Land weiter besiedle, also Stichwort Siedlungsexpansion. Und gleichzeitig kann es dann auch sowas geben, was Meron Mendel, den ich da immer gern zitiere, als die anerkannte Inferiorität der Palästinenser von bestimmten israelischen Kreisen, also zum Beispiel Siedlerkreisen, gesehen wird. Und dann hat man eben einen racialized Konflikt, also einen Konflikt, der auch rassistische Inhalte hat. Und das kann man für ausreichend halten nach der Apartheid-Definition, sodass ich also objektiv schon sagen würde, Elemente eines Apartheid-Regimes im Sinne der Trennung von Bevölkerungsgruppen, hier also jüdische angesiedelte Bevölkerung, die geschützt wird von der Armee und die lokale palästinensische Bevölkerung, die diskriminiert wird, davon kann man schon ausgehen. Schwieriger sieht's aus mit diesem subjektiven Element und da ich ja auch Richter bin, ziehe ich mich dann zurück auf die Position, dass man das akademisch abstrakt eigentlich nicht beurteilen kann, dass das sehr stark auf den konkreten Fall ankommen, vor allem wenn es um individuelle Verantwortlichkeit geht. Also wenn man jetzt sagt, der Premierminister von Israel oder bestimmte Politiker sind verantwortlich für dieses System, das muss man dann letztendlich den entsprechenden Gerichtsverfahren überlassen. Insofern lasse ich diese Frage offen.
Und wir merken, selbst bei dem Offenlassen braucht das Ganze sehr viele Fußnoten und Sternchen. Ihr Eindruck am Ende als Jurist, würden Sie empfehlen, dieser Begriff, liebe Aktivisten da draußen, lasst ihn mal weg, lasst ihn lieber da, wo er hingehört, in Gerichtssaal?
Na, ich würde ihn auf jeden Fall nicht politisch verwenden. Also diese ganze politische Verwendung von Begriffen ist nicht hilfreich. Also diese Begriffe werden populistisch verformt, wie ich das nenne, als Kampfbegriffe eingesetzt und diese Leute kennen gar nicht die juristische Definition, machen sich gar nicht die Mühe, das genau zu subsumieren. Und dann fügt man eigentlich mehr Schaden zu, auch dem Wert von Völkerrecht oder von juristischen Begriffen. Also wir können ihn nicht ignorieren, weil er ja da ist und weil er ja tatsächlich in Den Haag Gegenstand von Verhandlungen ist. Also man muss damit umgehen und deswegen sage ich ja, auch die israelische Regierung tut gut daran, sich dann inhaltlich damit auseinanderzusetzen.
Kai Amboss, er hat das Buch geschrieben, Apartheid in Palästina, Fragezeichen, eine historisch-völkerrechtliche Untersuchung. Dies erschien bei Westend Academics, kostet 25 Euro. Herr Amboss, haben Sie vielen, vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank an Sie.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.